Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild.
No jury is going to convict me.
Keine Jury wird mich verurteilen. Ich bin unschuldig. Das können Sie mir glauben.
Unser heutiger Fall hat die Vereinigten Staaten jahrelang in seinen Bann gezogen. Es geht um eine Liebesgeschichte, an deren Ende ein bestialischer Mord steht.
Der Fall ist aus dem Jahr 2008 und geht damals weltweit durch die Presse. Er zählt zu den abscheulichsten Verbrechen der USA. Die Strafverfolgung und der Prozess erhalten so viel Aufmerksamkeit, dass der Fall tatsächlich vergleichbar ist mit sowas wie den Prozessen um Johnny Depp oder O.J. Simpson.
Denn die Berichterstattung über den Fall wird quasi zu einer Art Daily Soap. Live-Schalten und Talksendungen laufen im amerikanischen Fernsehen rauf und runter. Aber das besonders Außergewöhnliche an unserem heutigen Fall ist auch, dass die Person auf der Anklagebank selbst sehr gesprächig ist und zahlreiche Interviews gibt.
Willkommen zu Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband.
Und ich bin Mirko Kasimir. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Nicht nur der spektakuläre Prozess macht den Fall Jodi Arias so außergewöhnlich, auch die Vorgeschichte hat es in sich. Deswegen erzählen wir euch diesen Fall auch in einer Doppelfolge.
Ein junges Liebespaar, ein Konflikt zwischen Sex und Religion, Stalking und ein Katz-und-Maus-Spiel um die Wahrheit und viele, viele Lügen. Dieser Fall hat die Öffentlichkeit extrem polarisiert. Aber jetzt erstmal ganz von vorne, Mirko.
Der Fall spielt in Mesa, Arizona, eine Stadt 24 Kilometer östlich der Landeshauptstadt Phoenix im Maricopa County. Es geht um die Beziehung zwischen Travis Alexander und Jodi Arias.
Laut ihren Freunden ist es Liebe auf den ersten Blick, als sie sich im September 2006 auf einem Firmen-Event in Las Vegas kennenlernen. Der 29-jährige Travis Alexander ist gut aussehend, charmant und entsprechend auch bei den Frauen beliebt. Ein netter, ein bodenständiger junger Mann, der jeden zum Lachen bringt und Menschen begeistern kann. Er arbeitet nicht nur im Sales-Bereich, also als eine Art Verkäufer, sondern er ist auch Motivationstrainer.
Die 26-jährige Jodi Arias wird von einer Freundin von Travis als freundlich, wunderschön, mit langen blonden Haaren und einer hübschen Figur beschrieben. Jodi ist passionierte Fotografin, verdient damit aber nicht besonders viel Geld. Deshalb sucht sie in einem Network-Marketing-Unternehmen nach neuen Möglichkeiten. Auf dem Kongress begegnet sie Travis Alexander und der lädt sie gleich zu einem formellen Abendessen der Firma ein. Und dann geht alles ganz schnell.
Travis sieht in Jodi schon sehr bald seine zukünftige Ehefrau. Aber Jodi ist zu dem Zeitpunkt eigentlich noch in einer Beziehung, wenn auch unglücklich. Doch es gibt gleich zu Beginn einen weiteren Haken, denn Travis Alexander lebt in Mesa, Arizona und Jodi Arias in Palm Desert in Kalifornien. Riesenentfernung, also die beiden beginnen notgedrungen eine Fernbeziehung und führen viele, viele Telefonate.
Wenn sie sich sehen, genießt Jodi die lustige Zeit mit Travis. Die beiden reisen viel, sie dokumentiert das auf MySpace. Travis lässt seine Freunde wissen, wie verknallt er ist und dass er Jodi gern heiraten möchte. Doch da ist noch ein weitaus größerer Haken als zwei verschiedene Lebensmittelpunkte.
Denn Travis ist Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Das heißt, er ist gläubiger Mormon. Und sein frommer Glaube stellt, ja, sagen wir mal, eine Herausforderung für ihre sexuelle Beziehung dar. Zwar lebte Travis bis dahin jetzt auch nicht gerade unbedingt keusch, aber Jodi ist die erste Nicht-Mormonin, die er datet, sagen wir es mal so zurückhaltend.
Für Jodi hat Erotik einen hohen Stellenwert. Das fasziniert Travis. Das Sexleben der beiden nimmt in der Beziehung also sehr viel Raum ein. So erzählen es Freunde des Paars. Jodi schreibt sogar ein Sextagebuch.
Und Travis ist jetzt in einem Alter, wo der Druck in seiner Gemeinde wächst, er möge doch endlich heiraten und eine Familie gründen, wie das eben alle tun. Er datet zwar eine Nicht-Mormonin, aber Jodi interessiert sich für seinen Glauben und will sich sogar taufen lassen.
Innerhalb weniger Monate konvertiert sie zum mormonischen Glauben. Es ist Travis selbst, der sie tauft. Es gibt auch einen Grund, warum Travis seine Religion so wichtig ist.
Denn Travis Alexander hat eine sehr, sehr harte Kindheit hinter sich. Er wächst in Kalifornien mit seinen 7 Geschwistern auf, seine Eltern sind drogenabhängig. Seine jungen Jahre sind also von Gewalt, Armut und Vernachlässigung geprägt.
Im Alter von 11 zieht er bei seinen Großeltern ein. Die sind strenggläubige Mormonen. Travis beschreibt seine Oma als eine großartige Frau, die ihm und seinen Geschwistern den richtigen Weg gewiesen hat. Der Glaube gibt ihm von nun an den Halt, den er als Kind nie hatte. Die Religion wird also quasi sein Rettungsanker.
Jody ist jetzt auf dem Papier zwar Mormonin, aber Freunde sind sich einig, das ist eigentlich nicht die Ehefrau, die man sich in der Gemeinde an der Seite von Travis wünscht. Ganz im Gegenteil, ehrlicherweise. Schon früh äußern Freunde des Paares Bedenken. Wenn sie zusammen mit Travis und Jody Zeit verbringen, bemerken sie nämlich Jodys besitzergreifende Eigenschaften.
Sie kann einfach nicht die Finger von ihm lassen. Auch wenn sie unter Freunden sind. Sie weicht nie von seiner Seite und mag es nicht, wenn er mit einer anderen Frau spricht. Sie folgt ihm auf Schritt und Tritt, wartet sogar vor der Badezimmertür, belauscht all seine Gespräche. Sie kontrolliert sein Handy, sein Facebook-Profil, seine Mails. Die Freunde sehen, dass sie völlig besessen von ihm ist und haben mehr und mehr das Gefühl, dass da irgendwas nicht mit ihr stimmt.
Und das geht so weit, dass eine Freundin von Travis sogar äußert, dass sie befürchtet, ihn irgendwann zerstückelt in Jodys Gefriertruhe zu finden.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein. Und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
5 Monate nach ihrem ersten Date scheint die Beziehung von Jody und Travis am Ende zu sein. Travis macht Schluss.
Aber für Jody ist noch nicht Schluss, denn jetzt passiert etwas sehr Ungewöhnliches. Nach der Trennung zieht sie von Palm Desert in Travis' Wohnort Mesa. Immer wieder taucht sie unerwartet in seinem Haus auf.
Sie kennt den Code des Garagentors. Einmal schleicht sie sogar durch die Hundeklappe ins Haus. Travis ist mal wütend, dann aber wieder hat er mit ihr wilden Sex.
In dieser Zeit datet Travis eigentlich eine Frau aus der Kirchengemeinde. Aber Jody nutzt jede Gelegenheit, das zu sabotieren. Bis sie im April 2008, nach 8 Monaten in Mesa, zurück nach Kalifornien zieht.
Seinen Freunden erzählt Travis, dass für ihn nun ein ganz neues Leben beginnen kann. Doch er verschweigt, dass er noch immer mit Jody in Kontakt steht. Denn die beiden haben weiterhin Telefonsex.
Später zeigen Textnachrichten, dass sie sich im Mai 2008 heftig gestritten haben. Er nennt sie eine Soziopathin. Beide haben zu diesem Zeitpunkt bereits neue Partner. Jody nämlich datet mittlerweile einen Mormonen aus Utah. Religiös scheint sie da also auf den Geschmack gekommen zu sein.
Travis datet eine Mormonin namens Mimi. Freunde überzeugen ihn, Mimi zu einem anstehenden Firmenretreat ins mexikanische Cancun einzuladen. Ein befreundetes Paar ist auch dabei und bereits vorgereist. Die Freunde planen bereits Aktivitäten für Travis und Mimi.
Der Freund ruft ihn mehrmals an, um die Ausflüge im Detail planen zu können. Aber er kann ihn nicht erreichen. Travis hat auch eine wichtige Telefonkonferenz verpasst, zu der er eigentlich zugesagt hat. Auch Mimi erreicht ihn nicht. Das alles passt überhaupt nicht zum eigentlich zuverlässigen Travis. Am nächsten Tag soll bereits der Flug der beiden nach Mexiko gehen.
Am Tag vor dem geplanten Flug am 9. Juni 2008 wird Travis nun seit 5 Tagen vermisst. Freunde, darunter auch Mimi, machen sich auf den Weg zu Travis' Haus.
Auf dem Teppich entdeckt einer der Freunde eine Blutspur und folgt ihr. Die Blutspur zieht sich durch den gesamten Flur in Richtung des Badezimmers. Auch die Wände sind voller Blut.
Im Badezimmer liegt Travis, zusammengekauert in der Dusche. Die Freunde rufen den US-amerikanischen Notruf 911.
What's going on?
Was ist passiert?
I was raped. Ein Freund von uns liegt tot in seinem Schlafzimmer. Wir hatten schon eine Weile nichts mehr von ihm gehört. Wir glauben, er ist tot. Sein Mitbewohner ist gerade reingegangen und hat gesagt, dass da eine Menge Blut ist. Ich war nicht drin, aber ich kann Ihnen die Telefonnummer von jemandem geben, der drin war.
Ja, bitte. Können Sie das...
Hallo, er ist tot. Er ist in seinem Schlafzimmer.
Okay.
In der Dusche.
Haben Sie eine Ahnung, wie das passiert ist?
Nein, wir haben keine Ahnung. Alle fragen sich schon seit ein paar Tagen, was mit ihm los ist.
Okay, Sie sagten, dass da Blut war. Also kommt es von seinem Kopf? Hat er sich die Pulsadern aufgeschnitten?
Nein, es ist überall verteilt.
Wurde er von jemandem in letzter Zeit bedroht?
Ja, wurde er. Er hat eine Ex-Freundin, die ihn belästigt, ihm folgt, seine Reifen aufschlitzt und solche Sachen.
Der Ermittler Esteban Flores ist einer der ersten am Tatort. Er findet Blut im Waschbecken, Blut an den Fenstern, Blut an der Decke und sogar einen blutigen Handabdruck an der Wand. Die Spurensicherung kann auch lange braune Haare sicherstellen. Für den Ermittler sieht nichts nach einem Einbruch aus. Die Gewalt deutet für ihn vielmehr darauf hin, dass sich Täter und Opfer kannten und dass jemand wirklich, wirklich sicher gehen wollte, dass Travis stirbt.
Es soll einer der grausamsten Tatorte gewesen sein, die die örtlichen Ermittler je gesehen haben.
Die Wunden an seinem Körper können die Ermittler nämlich gar nicht zählen. Es sind zu viele. Travis' Kehle wurde von Ohr zu Ohr durchgeschnitten. Auch einen Kopfschuss entdecken die Ermittler an seiner Leiche. Im Englischen gibt es den Begriff Overkill, auf Deutsch so viel wie Übertötung. Entstehender juristischer Begriff übrigens auch an deutschen Gerichten. Töten im Übermaß. Und dass hier ein Overkill stattgefunden hat, da sind sich alle einig.
3 Tage verbringen die Ermittler am Tatort, um alles aufzunehmen. Dabei kommt es ihnen auffällig vor, dass die Bettbezüge abgezogen wurden. Im Waschkeller öffnen die Ermittler dann die Waschmaschine. Sie entdecken eine Kamera.
Der Chip wurde zwar gelöscht, aber die Kamerabilder können wiederhergestellt werden. Darauf finden sich endlich brauchbare Spuren, überraschende Spuren, kann man sagen.
Was hat Jodie Arias mit dem Tod von Travis Alexander zu tun? War es vielleicht doch ein Einbruch? Wie der Fall weitergeht, das erfahrt ihr in Teil 2.
Ihr dürft also gespannt sein auf die Fortsetzung von einem der größten US-Kriminalfälle. Wir danken euch fürs Zuhören. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Stefan
und euer Mirko. Ciao, ciao. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug. Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.